nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Die erste offizielle PGA-Turnierrunde im Jahr 2019 ist gespielt und wir wurden beim Tournament of Champions gleich Zeuge des ersten Hole-in-One, der ersten Anpassungsversuche der Golfstars an die neuen Regeln. Und wir freuen uns zudem über ein enges Leaderboard. Und an dessen Spitze steht mit Kevin Tway bei -7 ausgerechnet ein Debütant. Dabei hatte ich Experte gestern noch gesagt, Debütanten dürften es auf dem Kapalua-Kurs sehr schwer haben. Aber um mich gleich so ein bisschen aus der Verantwortung zu nehmen, gleich dahinter folgen mit Gary Woodlinger, Justin Thomas und Titelverteidiger Dustin Johnson, alle bei -6, ja dann auch noch ein paar alte Hasen. Wir fassen mal zusammen, was passiert ist auf der ersten Runde hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich unsere Expertin Desiree Wolf, die eben schon über mich gelacht hat.
Ich habe nicht über dich gelacht direkt und ich kann dich ja auch ein bisschen aus der Expertenverantwortung nehmen, weil Kevin Tway ganz streng genommen kein First-Timer ist auf dem Kurs. Es gibt eine nette Geschichte darüber. Kevin Tway ist ja der Sohn eines anderen Tour-Pros, nämlich Bob Tway, der ja auch wirklich achtfacher PGA-Tour-Sieger ist und hat tatsächlich als 15 Jahre altes Kind seinen Vater begleitet. Da hat nämlich Bob Tway das Turnier hätte spielen dürfen, theoretisch, hat den Sohn mitgenommen und hat auch praktisch die Vorbereitung aufs Turnier dann mit seinem Sohn zusammen absolviert, logischerweise, wenn du den dabei hast und der auch Golf spielt und alles prima. Und dann sind die über die Runde gegangen und dann ist da wirklich, also der hat dann einen Stich, also er hat den Boden gehauen, da kam irgendein Viech raus, keine Ahnung, was das genau ist, und hat in die Hand gestochen, also von Papa Bob. Und das führte dazu, dass die Hand so angeschwollen ist und ein Finger so angeschwollen ist, dass der also definitiv keinen Golfschläger mehr in die Hand nehmen konnte. Hat dann, aber das war noch einige Tage vor Turnierstart, und hat dann sozusagen seine Turniervorbereitung dahingehend absolviert, dass er seinen Sohn den Platz hat spielen lassen und ihm einfach zugeschaut hat. Und Kevin Tway wiederum war dann schon wieder zu Hause und in der Schule, als dann das Turnier losgegangen ist, was Bob Tway dann wieder selbst gespielt hat, hat aber definitiv Erfahrung auf diesem Kurs. Insofern ist er jetzt kein ganz, ganz, ganz streng genommener First-Timer und du bist so ein bisschen raus aus der Verantwortung,
Alter. Immerhin, vielen Dank. Dafür bist du da, um mich so ein bisschen, ja, nicht nur zu entlasten, sondern eben auch hier dann auch für solche Sachen zu entlasten. Kevin Tway,
So
soll es sein. Mittlerweile schon 30, also schon ein bisschen her, diese Turniererfahrung oder diese Platzerfahrung, aber hat er gut gemacht. 11 von 15 Fairways getroffen, 15 von 18 Greens in Regulation und nur 26 Putts gebraucht, bogeyfreie 66 am Ende.
Das ist natürlich immer schön anzuschauen, also besonders für den Spieler selbst, für die Konkurrenten vielleicht weniger. Wenn du auf dem Platz natürlich auch noch bogeyfrei bleibst, ist es immer ein sehr, sehr guter Start oder überhaupt ein sehr guter Turniertag. Er sagt halt auch selbst, dass er mit einem Faktor, der auf dem Platz eine Rolle spielt, durchaus, nämlich dem Faktor Wind, ganz gut zurechtkommt, weil er selbst eben aus Oklahoma kommt und sich da sehr zu Hause gefühlt hat mit Wind und Wetter und das da ein bisschen vergleichbar fand. Und kann natürlich sehr zufrieden sein mit der Runde. Jetzt geht's halt drum, was passiert an Tag 2, 3 und 4. Das werden wir uns dann anschauen. Und was da so dahinter lauert im Leaderboard, ist natürlich die Crème de la Crème. Das ist sowieso klar, weil ja eh nur Turniersieger hier am Start sind. Und da wird sicher noch einige Bewegungen ins Leaderboard kommen, weil alles ganz knapp beieinander liegt. Also diese -7 von Kevin Tway ist ja von dem Trio gefolgt, was du schon erwähnt hast, mit Woodland Thomas und Dustin Johnson. Und danach kommen ja auch noch ein paar Leute, die durchaus mit einem guten Tagesergebnis da mehrere Schläge noch gut machen können.
Eben, da kann noch einiges passieren. Zudem kommt ja auch noch die Statistik dazu, dass Kevin Tway erst einmal nach einem ersten Tag in Führung bei einem PGA-Tour-Turnier lag. Das war im letzten Jahr bei der Northern Trust. Am Ende wurde er geteilter 56. Also man weiß nicht, inwieweit sich das jetzt dann wiederholen wird, aber zumindest es liegt im Bereich des Möglichen, dass es eben nicht weiter da oben aushalten wird. Aber lass uns über die dahinter sprechen. Gary Woodland, gut, der hatte auch eine starke Runde absolviert. Justin Thomas und Dustin Johnson, das sind natürlich dann eher so die, die wir auch in der Vorbereitung und Vorberichterstattung dann thematisiert hatten. Justin Thomas, der ja auch gesagt hat, Nummer 1 in diesem Jahr, da will ich wieder hin. Er hat das Turnier ja auch gewonnen, 2017, das Tournament of Champions. Dustin Johnson, der hat das schon zweimal gewonnen, unter anderem im letzten Jahr. Und die beiden, das sind alte Hasen bei dem Turnier und einfach die, die auch das Momentum bei dem Turnier haben.
Mit Sicherheit, wobei der Begriff alter Hase, also bei Dustin Johnson lasse ich es auch noch durchgehen, bei Justin Thomas fühlt sich's immer noch so ein bisschen eigenartig an. Der ist natürlich lange auf der Tour, aber ist ja nun wirklich in seinen 20ern und eigentlich noch ein hübsch junger Typ. Der hat also wirklich einfach sehr, sehr viel schon erreicht in jungen Jahren. Hat eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Also besonders die Back Nine waren natürlich mit 5 Birdies wirklich herausragend. Hat ein einziges Bogey, dafür aber eben auch insgesamt 7 Birdies gespielt. Dann kommen wir auf die minus 6. Also Justin Thomas hat sich da sehr gut präsentiert. Kann mit der Blumenkette auch umgehen. Das Bild haben wir von 2017 tatsächlich noch im Kopf. Also ich kann mich noch dran erinnern. Weil ja der Turniersieger natürlich hawaiianisch dann behängt wird. Und Dustin Johnson ist natürlich immer eine Größe, mit der da zu rechnen ist. Der hat dieselbe Birdie- und Bogey-Anzahl gespielt wie Justin Thomas, nur auf anderen Löchern und in einer anderen Sortierung und ist natürlich auch sehr entspannt, so entspannt sogar, dass er, obwohl er es eigentlich nicht mag, ja sogar ein Midround-Interview gegeben hat.
Ganz genau, hat gesagt, naja, können wir mal machen, ist ja okay, kann man auf Hawaii mal machen, beim Masters würde ich es allerdings nicht machen, da ist die Anspannung dann doch noch etwas größer, also auch für ihn ein ja, lockerer Start ins neue Jahr.
Es ist generell so, dass das, ich meine, natürlich ist es ein Turnier und natürlich geht es um Preisgeld und natürlich geht es auch um Punkte. Aber es ist halt nun mal so irgendwie das erste Turnier nach einer wohlverdienten Winterpause und liegt da einfach an den Surroundings. Ich meine, du bist in Hawaii, dieser Platz, ich gerade schon wieder ins Schwärmen, der ist einfach unglaublich fantastisch. Das ist wirklich eine paradiesische Anlage. Und da Golf zu spielen, macht per se Spaß. Und ich glaube, dass selbst abgezockte Tour-Pros, die natürlich auf ihre Karriere bedacht sind und ihr Auskommen auch damit sichern müssen, da auf dem Platz stehen und einfach dankbar sind, dass sie so einen Beruf haben, der sie an so einen Golfplatz führt. Ich werde etwas melodramatisch, aber es ist wirklich, das ist doch ein Geschenk, da spielen zu dürfen. Und ich glaube, da bist du dann anders drauf, als wenn die Saison in vollem Gange ist oder wenn du zum Beispiel ein Vorbereitungsturnier auf ein Major spielst und dann da genau weißt, oh Gott, die muss in Form kommen und ich komme den Grüns nicht zurecht und so weiter. Im Moment sind die alle noch relativ entspannt und relaxed und lassen das Jahr jetzt einfach mal langsam angehen. Und wissen auch alle, dass da ja noch einfach 3 Tage jetzt kommen, an denen sich auch noch was machen lässt. Und abgesehen von so ein paar Kollegen, die sich da wirklich bilderbuchmäßig ans Ende des Feldes gespielt haben, unter anderem irritierenderweise auch Brooks Koepka, was irgendwie, glaube ich, keiner so krass erwartet hätte, mit einer plus 3 auf Platz 30, sehr ungewöhnlich, geht da wirklich noch ganz, ganz viel. Und das sind so von den ersten 15, 20 Spielern mit Sicherheit noch alle im Rennen.
5 Bogies und ein Double Bogey bei Brooks Koepka. Also das sind wirklich Werte, die man von ihm so nicht kennt. Das war aus seiner Sicht hoffentlich ein Ausrutscher. Werden wir dann auch mal über die nächsten 3 Tage natürlich beobachten. Genauso wie die Geschichte mit diesen On-Course-Interviews. Mark Leishman, das war ja einer, der hatte vorher gesagt, wow, könnt ihr gerne machen, kommt einfach zu mir, quatscht mich an. Der ist jetzt aktuell 5., hat auch auf dieser Runde dann, auf dieser ersten Runde, die ja übrigens mit 5 Birdies, einem Eagle, aber auch einem Double Bogey abgeschlossen, hat an der 17 dann auch eifrig davon Gebrauch gemacht, sich interviewen zu lassen und unmittelbar vor seinem Double Bogey an der 17, da hat er auch noch ein Interview gegeben, aber hinterher hat er gesagt, das hatte miteinander nichts zu tun, das war einfach ein bescheidener Schlag, den ich da abgeleistet habe. Ja, auf Platz 5, dahinter noch ein paar Leute auf Platz 6, geteilter Platz 6, Jason Day zum Beispiel, der möchte ja auch in diesem Jahr nochmal die Nummer 1 angreifen, Rory McIlroy, der will sich fit machen jetzt bei diesem Turnier für die weitere Saison auf der PGA Tour, haben wir gestern drüber gesprochen, und Bryson DeChambeau, auch der ist auf diesem geteilten 6. Platz und der hat ja von den neuen Regeländerungen profitiert, weiß ich nicht, aber doch irgendwo profitiert auch schon, auf jeden Fall hat er reichlich Gebrauch davon gemacht, denn er hat konsequent den Flaggenstock drin gelassen beim Putten, bei fast allen Löchern, wo er gepattet hat und am Ende nur 25 Putts gebraucht, also der wissenschaftliche Ansatz, eine Zielvorgabe offensichtlich zu haben, irgendwas anpeilen zu können, scheint ihm geholfen zu haben.
Also ihm hilft es auf jeden Fall. Es wirkt fast ein bisschen so, als ob diese Regeländerung auf ihn persönlich zugeschnitten wäre. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Spieler geben wird, der so exzessiv davon Gebrauch machen wird und auch so überzeugt davon Gebrauch machen wird. Alle anderen sagen ja vielleicht mal unter den und den Umständen, aber nicht generell. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich glaube inzwischen, das ist einfach, also wie so vieles beim Golf, spielt sich da halt auch einiges zwischen den Ohren ab. Wenn Bryson DeChambeau davon überzeugt ist und wissenschaftlich davon überzeugt ist, das ist jetzt ein Widerspruch in sich, aber egal, dass das gut ist für sein Putting, dann wird er natürlich auch instinktiv die Putts so dosieren, dass es dann passt, weißt du, also es ist einfach, wenn du ein Putter bist, eher wie Rory McIlroy, der oft mit fast schon zu viel Geschwindigkeit die Putts anlegt und dann, also wenn er eben die Zielvorgabe nicht ganz schafft, dann übers Loch drüber rausputtet. Wenn natürlich solche Putts dann mit voller Wucht gegen einen Flaggenstock gehen, dann springen die raus. Also das ist wirklich eine Sache, da brauchst du, das muss zu deinem Putt-Stil passen, das muss zur Geschwindigkeit der Putts passen und das wiederum wirst du ja auch auf das Bild anpassen. Du hast, also beim Putten geht ja auch alles um Visualisieren und um eine Vorstellung davon zu haben, wie jetzt der Ball sich in welcher Geschwindigkeit und in welcher Linie aufs Loch zu bewegt. Und wenn du das eben für dich selbst gut visualisieren kannst mit dem Flaggenstock drin und wenn du dann die Geschwindigkeit des Putts auch entsprechend anpasst und das darauf ausrichtest, und das ist, finde ich, eigentlich bei Bryson DeChambeau fast als einzigen der Fall, dann bringt dir diese Sache mit dem Flaggenstock was und in vielen anderen Fällen bringt es dir halt nichts oder kann sogar kontraproduktiv sein. Das wird interessant sein zu beobachten, wie sich das jetzt weiterverhält, auch bei den anderen Spielern.
Ja, auf jeden Fall nach der ersten Runde Beste in der Kategorie Strokes Gained Putting, 3,868 Schläge aufs Feld beim Putten. Letztlich gewonnen also und er hat selber so ausgedrückt, DeChambeau sagte, dieser Flaggenstock, wenn er drin ist, maximiert mein Potenzial. Klingt so ein bisschen wie Schalkes Trainer Domenico Tedesco. Der hätte wahrscheinlich gesagt, der Flaggenstock determiniert das Puttergebnis.
Oh mein Gott. Ist ja schon schlimm genug, dass ich ab und zu mal VfB Stuttgart hier erwähne in diesem heiligen Podcast, aber Schalke.
Laptop-Golfer.
Oh meine Güte, ja. Ich sitze tatsächlich gerade vor dem Laptop, jetzt fühle ich mich ertappt. Nein, es ist der Ansatz von Bryson DeChambeau ist so anders im Vergleich zu wirklich fast komplett dem restlichen Feld, dass wir eigentlich dankbar sein müssen, dass er uns das gibt. Und es ist aber auch nicht so, dass er jetzt nur Fans hat, die da Golfen sezieren und wissenschaftlich betrachten. Gibt es auch wirklich junge Fans, die sich da, glaube ich, auch ein bisschen von der Optik leiten lassen. Es gab einen ganz, ganz süßen kleinen Jungen, der da stand und Bryson DeChambeau ein bisschen mitverfolgt hat bei dem Turnier und der seine weiße Schiebermütze aufhatte. Also natürlich eine kleinere Version der Schiebermütze. Und der war total begeistert, dass er Bryson DeChambeau sehen kann. Also er hat auch unter den jungen Leuten durchaus jetzt Fans und bringt da einfach noch eine andere Note rein. Ich glaube wirklich, dass mit diesem Flaggenstock drin lassen, das wird sich einpendeln, aber das wird noch eine lange Zeit dauern, bis wir da nicht mehr drüber sprechen, klar, sozusagen. Also bis wir nicht noch pro Runde mindestens ein, zwei Fälle auch, selbst wenn wir nicht drüber sprechen, aber ein, zwei Fälle haben, wo man aufmerksam wird, dass eigentlich der eine raus und der andere rein und so weiter. Also, dass die Caddies dann da auch vielleicht mal sich gegenseitig ungewollt in die Arme laufen, weil der eine das Ding gerade rausholen will und der andere die Fahne wieder reinstecken will. Also, das wird sicher noch zu ein, zwei kuriosen Situationen führen. Generell ist es aus meiner Sicht einfach okay, das freizugeben. Wie gesagt, wenn ein Spieler wie Bryson DeChambeau das meint, dass er das braucht, ich glaube wirklich, dass es fast rein mental ist, dass da wenig Physik in dem Fall mit im Spiel ist, weil die Bälle, die mit Flaggenstock reingehen, die gehen die meisten davon würden auch ohne reingehen. Das sind wirklich ganz, ganz wenige schnelle, komplett mittige Bälle, die dir übers Loch rauslaufen, wenn du die Fahne nicht drin hast und die dann eventuell abgestoppt werden oder halt eben im dritten Fall dann dir wieder zurückspringen. Also wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Ist auf jeden Fall interessant. Vor allen Dingen schön fand ich auch den ersten Drop. Wer hat das gemacht? Ich glaube, es war Andrew Landry. Der musste droppen, stand eigentlich ganz, ganz normal dran, so eben mit ausgestrecktem Arm in Schulterhöhe. Und dann hat irgendjemand von hinten zu ihm gebrüllt, hey, knee high! Und dann hat er sich so wirklich so ziemlich awkward irgendwie runtergepückt und so ganz, also das sah wirklich so ein bisschen eigenartig aus. Er hat den Ball dann aus Kniehöhe fallen lassen. Und auch diese Regeländerung wurde schon praktiziert. Da gibt es übrigens einen bösen Spruch von Rory McIlroy, den habe ich gestern in der Vorbereitungssendung leider nicht angebracht, aber den muss ich jetzt noch kurz wiederholen, weil er einfach so lustig ist. Rory wurde auch zu diesem Droppen aus Kniehöhe dann befragt und hat da gesagt, ja mei, warum auch nicht und so. Er hat nur gesagt, das ist halt im Prinzip eine ungerechte Regel, weil wenn du Brian Harman nimmst und Brian Harman, das ist jetzt also wirklich fast schon Bodyshaming, ist halt nun mal wirklich einer der kleinsten Spieler auf Tour. Hat er gesagt, das ist ja fast schon so, als ob der den Ball hinlegen darf. Oh. Während Tony Finau dann, wenn der aus Kniehöhe droppt, ist es so wie für mich aus Schulterhöhe. Also hat er den guten Tony Finau extrem überhöht und den Brian Harman wirklich böse gedisst. Also ich sehe den Unterschied tatsächlich nicht so groß. Die Knie der Tourpros sind da nicht so weit voneinander entfernt, aber man sieht halt, dass die sich auch manchmal da wirklich drüber lustig machen und das erstmal mit Humor nehmen und so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Ich glaube, darauf kann man es reduzieren.
Und so muss man es auch nehmen und deshalb nennen wir ab sofort Bryson DeChambeau auch nur noch den Laptop-Golfer mit der Fahne. No offense. Lass uns lieber noch schnell sportlich werden, denn noch ein weiterer Spieler liegt auf dem geteilten 6. Platz, Patton Kizzire nämlich, und da erzähle ich das noch kurz, bis Desiree sich wieder beruhigt hat. Der wollte an der 8 nämlich eigentlich nur das Grün treffen, und was macht er? Er packt sein 7er Eisen aus, schlägt die 186 Yards auf diesem Par 3 und der Ball rollt ins Loch. Ein Ast, das erste Ast des Jahres.
Ja, erstens spektakulär, zweitens Patton Kizzire immer natürlich eine coole Socke und hat sich da entsprechend auch drüber gefreut, auch wenn er da jetzt körperlich nicht so aus sich rausgeht, er ist natürlich, ruht auch so ein bisschen in sich selbst, und das Schöne ist dann vor allem, wenn du dann auf der Website bist und den Shot-Tracker benutzt, dann kann der diesen Golfschlag nicht tracken, also da ist keine Verbindung von Abschlag zum Grün, weil der natürlich nirgendwo sozusagen die Linie verfolgen kann. Das ist wirklich einfach ein richtig tolles Hole-in-One gewesen. Ganz kurz vorm Loch aufgekommen, einfach reingerollt. Also wenn du sowas siehst, das sind immer so die Momente, wo ich mir denke, wenn das ein Unbeteiligter noch nie Golf geguckt hat und dann guckt er sich dieses Ass an, der fragt sich doch, was machen die denn die ganze Zeit? Das ist doch total einfach. Also das war wirklich, es hat sehr einfach ausgesehen und Patton Kizzire hat sich da angemessen drüber gefreut, ist ja klar. Und ist natürlich dann bei so einem Turnier, weißt du, wenn natürlich dann auch die Kollegen da entsprechend dabei sind und sich das mit anschauen müssen, ist das natürlich schon eine Riesensache. Und das ist immerhin dieses Loch Nummer 8, wo einige extreme Probleme hatten. Also das dann bei dem Loch ist es eben so, was dieses Ass fast bemerkenswerter macht, dass die Fahne sehr kurz gesteckt war zu einem Grünbunker hin und zu einem unangenehmen Bunker hin, so dass du eigentlich keine Landezone da so richtig hattest. Und da sind also wirklich, gab es einige Double Bogies an diesem Loch, auch von prominenten Kollegen. Und Kizzire hat das halt wirklich so frech genau auf dieses Mini-Stückchen, wo der Ball überhaupt landen konnte, hingespielt. Also mit einem enormen Risiko auch, dass dieses Hole-in-One wirklich, also jetzt nicht so ein Reingekuller-Dings war, wo du sagst, okay, der Ball rollt noch 20 Meter und zufällig in Richtung der Fahne, weil er irgendwo einen Bounce bekommt, sondern der war wirklich absolut auf die Fahne hingespielt, absolut gezielt. Und also dieses Ass war noch höher verdient als viele andere, die vielleicht so ein ganz klein bisschen Glück dabei haben. Das war einfach richtig guter Golfschlag.
So soll es doch sein, richtig guter Golfschlag gleich zum Start ins Jahr und eine sehr tolle erste Runde. Und ich finde auch eine sehr launige Zusammenfassung heute bei uns hier auf meinsportpodcast.de bei Nur Golf. Und so wollen wir es natürlich dann auch in dieser Saison versuchen weiter zu halten. Am Montag dann schon mit unserer langen Sendung, unserer ausführlichen Analyse dann dieses Turniers, das Tournament of Champions 2019, und in der nächsten Woche, da kommt noch mehr an Nur Golf auf euch zu, freut euch drauf, mehr verrate ich noch nicht, aber ihr seid ja sowieso bei uns dran, ihr habt unseren Feed abonniert, ihr habt den Golf-Feed, den Nur Golf-Feed auf meinsportpodcast.de abonniert und seid eigentlich immer bestens informiert und kriegt unsere Podcasts quasi als erste. Sofort, nachdem sie frisch gebrannt auf die Seite kommen, sind sie bei euch auch schon auf dem Podcatcher und ihr seid bestens im Bilde, Desiree, und wir hören uns am Montag.
Ich freue mich drauf.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.